Bevor du jetzt hier weiterhörst, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast wird es viel um das Thema Tod und Sterben gehen. Für einige Personen kann das belastend oder traumatisierend sein. Wir haben dir in den Shownotes Hilfsangebote verlinkt, falls du dich mit jemandem darüber unterhalten möchtest. Das hier ist Folge 6. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Hast du Angst vor dem Tod?
Angst würde ich nicht sagen, aber Respekt. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ich weiß, dass ich an keinen schlimmen Ort komme. Und ich weiß, dass meine Familie bis zum Ende dabei ist, bei mir. Und mehr möchte ich eigentlich dazu auch gar nicht sagen.
In den vergangenen Folgen habe ich mehrere Tage das Kinderpalliativteam Freiburg bei seiner Arbeit begleiten dürfen. Ich habe mich mit Familien, betroffenen Kindern und einzelnen Mitgliedern aus dem Team unterhalten. Ich habe unfassbares Leid gesehen, aber auch Wunder. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sehr nah am Abgrund stehen und mit Menschen, die wieder glücklich sind. Ich habe verstanden, dass die Arbeit des Teams für so viele Menschen einen Unterschied ausmacht. Und ich habe verstanden, wie vielfältig diese Arbeit ist. Ich habe für diesen Podcast bewusst die Nähe zum Tod und zum Sterben gesucht, weil ich geglaubt habe, dass der Umgang damit die Sicht aufs Leben verändert, auf das, was Lebensqualität bedeutet. Aber was ist eigentlich Lebensqualität? Jetzt, 5 Folgen später und mit viel Zeit zum Nachdenken, was ist da meine Erkenntnis? Ich bin innerlich zerrissen. Und Grund dafür ist die Geschichte einer Person, die ich dir noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Lukas Fleischmann und das ist Jenseits der Schwerkraft. Folge 6. Ciao. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Anfang dieser Serie erinnern. Da habe ich mich mit Seelsorgerin Silke unterhalten. Genau genommen hat sie mich nach ein paar Tagen beim Palliativteam interviewt. Das war an einem Samstagmorgen bei einem gemeinsamen Frühstück Ende Juli 2023.
Du hattest mich ja nach Lebensqualität gefragt, gell? Und ich habe dir damals geantwortet, jeder von uns hat seine eigene Definition von Lebensqualität.
Wusste, dass die Frage kam.
Hat sich da was bei dir verändert in dieser Woche oder hat dich das angeregt, über dieses Thema nachzudenken?
Also ich glaube, ich habe schon immer viel darüber nachgedacht, tatsächlich. Ich glaube, hätte das nicht gemacht, wäre ich auch nicht auf dieses Projekt gekommen, weil ich glaube, dann hätte ich auch vielleicht zu viele Hemmschwellen gehabt, möglicherweise, ich weiß es nicht. Ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, dass jetzt eine Woche meine Denkweise verändert hat, weil das wäre
anmaßend.
Ja, und das wäre so amerikanisch, weißt du, was ich meine? Mein Leben lang habe ich darüber nachgedacht, was ist das? Und dann war ich diese eine Woche da und dann bin ich als veränderter, geläuterter Mensch zurückgekommen, bin aus der Wüste zurückgekehrt mit der Weisheit und weiß jetzt, wie alles geht. Das ist natürlich, nee, das ist Bullshit. Hatte ich das gehofft im Vorfeld? Ein bisschen vielleicht tatsächlich, ja. Es ist jetzt Anfang 2024 und ich sitze am Skript für diese Folge. Ich höre die ganzen Interviews nochmal durch und bin an diesem Abschnitt hängen geblieben, den du gerade gehört hast. Denn irgendwas stellt mich hier gar nicht zufrieden. Ich finde es schade, dass ich nach so langer Beschäftigung und nach so einer privilegierten Beschäftigung mit diesem Thema und so vielen tiefen Begegnungen irgendwie eine so sarkastische Antwort liefere. Aber was habe ich denn eigentlich erwartet? Also dachte ich wirklich, dass mich meine Woche komplett verändert? Wäre das nicht, wie Silke das ausgedrückt hat, eben anmaßend? Womöglich. Ich will jetzt hier keine Plattitüden raushauen. Ich will auch keine Stereotype reproduzieren und ich will auch das sensible und intime Thema so darstellen und bewerten, dass die Familien und PatientInnen bestmöglich geschützt sind. Was mir auf jeden Fall klar geworden ist, ist, wie wichtig die Arbeit des Palliateams ist und welche große Stütze sie für die Familien und die Angehörigen darstellt. Das kann man nicht von der Hand weisen. Aber darüber hinaus? Ich lehne mich zurück in den Bürostuhl, lege die Beine auf die Heizung, grüble kurz, check dann aus Gründen Ablenkung Instagram. Ich besuche ein Profil, auf dem ich schon seit einigen Monaten nicht mehr war. Ein Profil, auf dem auch wahrscheinlich nie wieder neuer Content erscheinen wird. Es ist das Profil von Svenja, die letzte Person, die ich für diesen Podcast interviewt habe.
Hallo.
Das ist ja schon krass. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen viel Kontakt miteinander. Du hast mir viele Sprachnachrichten geschickt. Ich habe dir viele Sprachnachrichten geschickt. Und es ist irgendwie interessant, einen Menschen erstmal nur so über Sprachnachrichten kennenzulernen. Und dann ist es gar nicht so sicher, ob man sich in echt sehen kann oder nicht. Also ich fand es total spannend. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ja, doch schon, wenn man nicht, also ich persönlich habe ja dein Gesicht nicht dahinter gesehen und ich habe mir dich ganz anders vorgestellt, wie du jetzt so vor mir sitzt als Person, aber ich finde es super interessant und ich finde, du hast das Ganze so gut erklärt, dass ich auch wirklich Bock dazu bekommen habe auf dieses Projekt.
Freitagnachmittag im Juli 2023 gegen 14 Uhr. Ich befinde mich im Klinikum Offenburg in der Onkologie, also der Krebsstation. Mir gegenüber sitzt Svenja im Schneidersitz auf dem Krankenbett. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Man sieht sofort, dass es ihr nicht gut geht. Der Kopf ist kahl, die Haut sehr blass und sie scheint auch sehr wenig zu wiegen. Svenja hat Leukämie. Das ist eine Form von Krebs, der umgangssprachlich auch als Blutkrebs bezeichnet wird. Bei dieser Krankheit werden im Knochenmark kranke weiße Blutkörperchen gebildet. Und gibt es sehr viele davon, dann verdrängen sie die gesunden Blutzellen. Wörtlich bedeutet die Bezeichnung Leukämie weißes Blut. Das kommt aus dem Griechischen. Leukos, weiß, und Heima, Blut. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Und von dem bisschen, was sie noch hat, gibt sie mir ein Interview. Ich sitze also einer jungen Frau gegenüber, die bald stirbt. Spätestens in ein paar Wochen. Und ganz ehrlich, mir kommt fast jede Frage auf einmal nichtig und klein vor, wie es in diesem alten Lied Über den Wolken von Reinhard May so schön heißt. Svenjas Mutter hat im gleichen Raum Platz genommen. Ich baue die Mikros auf, trage Maske, habe natürlich alles vorher desinfiziert und setze mich ein paar Meter entfernt auf einen Stuhl. Ich bin super nervös, ich habe schwitzige Hände und normalerweise bin ich eigentlich ganz gut im Smalltalk. Also ich schaff's gut, dass Leute aus sich herauskommen und sich irgendwie wohlfühlen. Das ist ja auch so mein Job. Aber hier fühle ich mich, als wäre es mein erstes Interview als Schülerpraktikant und irgendwie scheinen alle Fragen total fehl am Platz und unüberlegt. Kannst du dich noch erinnern, als du diese Diagnose bekommen hast, was dir da in deinem Kopf, also welche Gedanken du da hattest? Ich kann mir das unmöglich vorstellen, was ich in diesem Moment denken würde.
Tatsächlich ist es so, dass ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann. Unser Körper hat Gott sei Dank so eine Schutzfunktion, das habe ich auch später im Verlauf Therapie nochmal gemerkt, dass er einfach schlimme Dinge vergisst oder ausblendet, wie so ein Loch, also wie so ein Erinnerungsloch, und das ist bei mir extrem so, ich habe keine Ahnung mehr.
An alles danach kann sich Svenja aber noch gut erinnern. Nachdem sie zum ersten Mal die Diagnose Leukämie erhalten hat, das war 2021, ging die Therapie los. Chemotherapie, hochdosiertes Cortison, ein Dreivierteljahr kämpfen und leiden. Regelmäßige Fahrten von Offenburg ins Klinikum nach Freiburg war natürlich auch dabei. Wie hat denn dein Umfeld auf deine Krankheit reagiert?
Das ist schwierig zu sagen, so viel weiß ich nämlich gar nicht mehr. Aber ich kann sagen, dass mir auf jeden Fall alle Freunde geblieben sind. Ich kenne es von anderen, dass sie Freunde verloren haben. Ich nicht. Meine Freunde sind mir treu geblieben, sind bis heute. Und also da hat sich nichts verschlechtert, teilweise eher verbessert.
Svenja will die Schule weitermachen und ihr Abitur abschließen. Sie liebt Zahlen, Mathe, Buchhaltung, all das sind ihr Ding. Sie liebt lange Autofahren mit ihrem Vater und geht gerne mit ihrer Mutter reiten, obwohl beide eine Tierallergie haben. Sie beißt sich durch und schafft es, den Krebs zu besiegen. Für ganze 3 Wochen. Du fährst im Bus auf einer Landstraße entlang, an die rauschen Bäume vorbei, und kleine Schlaglöcher bringen den Bus immer mal wieder zum Wackeln. Plötzlich steht hinter dir jemand in Uniform, tippt dir auf die Schulter und sagt dir streng und unfreundlich: An der nächsten Haltestelle musst du raus. Du blickst diese Person fragend an und möchtest erwidern: Was will ich da? Ich kenne hier niemanden und mein Ziel ist noch einige Haltestellen entfernt. Deine Familie sitzt um dich rum, schaltet sich in die Diskussion ein. Auf einmal kommen auch Freunde dazu, die ein paar Reihen vor dir sitzen. Du wusstest am Anfang gar nicht von allen, dass sie zugestiegen sind. Ihr beschließt, die Anweisungen des strengen Kontrolleurs nicht einfach so stehen zu lassen. Ihr bereitet euch gemeinsam auf eine lange Debatte vor. Tief in deinem Inneren bist du beruhigt, dass du nicht alleine bist. Dass es andere gibt, die nicht wollen, dass deine Fahrt frühzeitig endet. Aber du hast auch wahnsinnige Angst, weil du weißt, dass der Kontrolleur zäh ist. Fürs Erste zieht sich der Kontrolleur in Richtung der Fahrerkabine zurück, um kurz mit dem Fahrer zu quatschen. Der Bus passiert das Dorf, wo du eigentlich hättest aussteigen sollen. Für einen kurzen Moment bist du erleichtert, lehnst dich zurück und genießt die Aussicht. Aber du bist erschöpft und müde. Dann siehst du, wie sich der Kontrolleur durch den Gang auf dich zubewegt. Er benutzt die Griffe an der Seite der Sitze als Halterung, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Du würdest dir wünschen, dass er nicht so schnell vorankäme, aber er hat viel Erfahrung und gleicht das Wanken und Schwanken in den Kurven wie ein Matrose auf hoher See leicht aus. Dann bäumt er sich vor dir auf und sagt, jetzt ist Schluss. Deine Familie wartet auf eine Reaktion von dir. Deine Freunde haben sich umgedreht und den Arm auf die Kopfstütze des Sitzes gelegt. Sie alle schauen dich erwartungsvoll an. Du sollst was sagen, aber du bist müde. So unendlich müde. Gleich in der Nähe der kommenden Haltestelle ist ein See mit einer grünen Wiese am Ufer und bequem liegen aus Segeltuch. Du hast keine Lust mehr auf Diskussion. Du hast keine Energie mehr, den hartnäckigen Kontrolleur fernzuhalten. Also packst du deine Sachen zusammen, winkst deinen Leuten zu, lächelst und machst dich auf den Weg zum See.
Gibt's auch Dinge aus dieser Woche, und du warst ja schon zwei, dreimal zum Schnuppern auch im Vorfeld da, die du hier lassen willst, die du nicht mitnehmen willst?
Was meinst du damit genau? Also so Situationen, die ich jetzt nicht zusammen mich ranlassen soll? Oder?
Ja, oder Gefühle oder Erlebnisse, wo du sagst, nee, das lasse ich jetzt auch im Team, das will ich nicht mitnehmen, dann belastet es mich vielleicht auch weniger.
Also ich glaube, ich habe ja auch viele Sachen mitbekommen bei den verschiedenen Familien, bei verschiedenen Patientinnen, die dabei waren, die man jetzt nicht in so einem Podcast erzählen kann, weil es einfach Dinge sind, die sehr, sehr tief gehen. Und da waren ein paar so Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, dass während der Woche sehr häufig so meine Perspektive geändert wurde, je nachdem, mit wem ich da gesprochen habe, und dass ich dann auch immer wieder so ein bisschen was verändert hatte und dass ich dann irgendwie manchmal das Gefühl hatte, so ein bisschen so einen Kompass manchmal verloren zu haben. Also wie schätze ich jetzt diese Situation ein und wie sehr bin ich von der Meinung von den anderen beeinflusst? Wissen, dass ich ja kein medizinisches Fachwissen habe, wissen, dass ich diese Familien ja nicht so gut kenne, wie ihr sie kennt, ja, weil ich meine, ihr seid mit denen ständig beschäftigt. Und da war ich mir manchmal nicht so sicher. Das heißt, so ein bisschen so eine, manchmal, also es war jetzt die absolute Minderheit, aber manchmal war manchmal so eine Unsicherheit dabei. Nur 3 Wochen gilt Svenja als gesund. Danach geht der Kampf wieder weiter. Aber diesmal ist alles anders, denn für Svenja steht nicht mehr so sehr die Heilung, sondern die Lebensqualität im Vordergrund. Im Verlauf der ersten Leukämie hattest du, glaube ich, mit dem Palliativ noch keinen Kontakt, richtig?
Nein,
aber jetzt nicht. Im zweiten, beim zweiten Mal, ja?
Ja.
Wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen?
Das war an einem Freitag. Da wollten wir tatsächlich in Urlaub fahren, weil uns alles zu viel wurde. Es war kurz danach, da haben wir die Ergebnisse bekommen von einer Knochenmarkpunktion, dass der Krebs eben nicht weg ist, dass ich keine Erstremission erreicht habe.
Vielleicht kurz für euch zur Erklärung. Remission bedeutet in der Medizin das vorübergehende oder dauerhafte Nachlassen von Krankheitssymptomen, die entweder körperlicher oder psychischer Natur sind, wie zum Beispiel Fieber oder Schmerzen. Remission meint aber nicht, dass man komplett genesen ist.
Sondern dass einfach noch ziemlich viel Krebs im Knochenmark zu sehen ist. Und dann konnten wir einfach nicht mehr und wir wollten einfach weg.
Mit wir meint Svenja sich und ihre Familie. Denn die Rückkehr des Krebses ist ein Schock für alle Beteiligten, aber statistisch gesehen gar nicht mal selten. Bei jungen Menschen erleidet ungefähr jede 7. Person einen Rückfall. Die Chancen auf Heilung stehen nach einem sogenannten Rezidiv, also einer Wiederkehr des Krebses, ungleich schlechter.
Dann sind wir in den Centerpark gegangen und kurz vorher hatten wir dann aber noch, also meine Mutter und ich, einen Termin, um eine Ärztin wenigstens kennenzulernen. Und das war eigentlich für mich sehr beruhigend noch, weil die unfassbar lieb war, Gott sei Dank.
Die Ärztin, die mit Svenja gesprochen hat, ist Miriam van Buren, die medizinische Leitung des Palliateams. Und wie bei allen anderen PatientInnen geht es auch bei Svenja darum, das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Sven, er braucht häufig Transfusionen und das geht normalerweise nur im Krankenhaus. Mit der Betreuung durch das Palli-Team klappt das nur noch von zu Hause.
Ich darf in meinem Bett liegen und kann die Bluttransfusion da oben anhängen. Natürlich sind die dabei, aber die nehmen sich die Zeit, setzen sich dann 2-3 Stunden ins Wohnzimmer und ich darf in meinem Bett liegen und sonst was machen. Es ist eigentlich purer Luxus und ja, wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, dann wird an der Morphinpumpe rumgestellt. Also ich bekomme Morphin über eine Pumpe, die haben die auch organisiert. So eine ganz kleine handliche Pumpe, da wird rumgestellt. Generell an Medikationen, egal was für ein Problem ich habe, sie versuchen es irgendwie zu beheben oder angenehmer zu machen. Mhm. Das sieht man nicht bei jedem Arzt so. Also das ist schon ein Unterschied zu einem normalen Arzt und zu einem Palliativteam.
Nur einige Wochen, bevor ich Svenja kennenlerne, wäre sie noch therapierbar gewesen, auch wenn die Kosten dafür hoch sind. Denn sie bräuchte eine Stammzellentransplantation. In diesem Verfahren, das über Wochen oder Monate andauern kann, erfolgt eine hochdosierte Chemotherapie, zum Teil mit Ganzkörperbestrahlung. Die zerstört im Idealfall alle erkrankten Zellen, aber auch das Knochenmark. Im Anschluss bekommen die PatientInnen Blutstammzellen eines Spenders, die sich in den Markhöhlen der Knochen ansiedeln und neue funktionstüchtige Blutzellen bilden sollen. Das hört sich jetzt in der Theorie simpel an, ist aber in der Realität hochkomplex und vor allem für die Menschen mit einem riesigen Leidensdruck verbunden. Wochenlange vollständige Isolation, kein Versprechen, dass die Therapie anschlagen wird und anschließend sehr häufig chronische Probleme im Darm, Unfruchtbarkeit, bei Frauen stark verfrühter Eintritt in die Wechseljahre. Die Liste ließe sich noch lange verlängern. Es ist also immer ein Abwägen von Risiko und Chance. Und für Svenja hat das nichts mehr mit Lebensqualität zu tun. Und sie entscheidet sich gegen die Therapie. Mit allen Konsequenzen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich komplett sprachlos. Svenja ist 18 und entscheidet sich dafür, nicht mehr zu leiden, sondern zu gehen. Alles in mir ruft, versuch's doch einfach. Scheiß auf 6 Wochen Isolation im Tausch gegen ein ganzes Leben. Aber Svenjas Entschluss steht fest.
Das war tatsächlich schon bei der Erstdiagnose. Ich hatte da einen ziemlich heftigen Therapieblock hinter mir. Und ich habe mir damals gesagt, nie wieder. Ich mache das nie wieder. Bin jetzt rein theoretisch gesund. Das war relativ gegen Ende. Ich hatte nur noch eine kleine Chemo. Und genau damals habe ich mir gesagt, ich möchte es nie wieder tun, dann lasse ich es eher. Aber dadurch, dass es beim zweiten Mal eben alles so schnell ging, hatte ich überhaupt keine Chance, das irgendwie zu sagen, dass ich das überhaupt gar nicht möchte, gar keine Therapie möchte. Aber für mich schreit mein Körper einfach danach, ich kann nicht mehr, lass bitte endlich gut sein und hör auf damit.
Aufhören, nicht weitermachen wollen. Das höre ich zum ersten Mal von jemandem, der unheilbar krank ist. Alle anderen wollten leben. Svenja will gehen, weil sie das Leiden nicht mehr weiter aushalten möchte. Ich habe gebraucht, um das zu verarbeiten. Einige Monate später bewundere ich sie für ihren Mut, darüber reden zu können. Aber natürlich ist da immer noch ein Teil von mir, der sagt, kämpf halt, du hast dein ganzes Leben noch vor dir.
Okay. Hast du dir da schon mal die Frage gestellt, warum ich und warum ich jetzt zum zweiten Mal?
Ja, definitiv.
Hast du eine Antwort drauf gefunden?
Nein, tatsächlich nicht, weil ich eigentlich in einem schönen Leben gelebt habe. Wie gesagt, ich habe mich in die Schule reingehangen, vielleicht zu sehr. Ich habe Nächte teilweise durchgelernt, aber wie immer, die Schule war mir sehr, sehr wichtig. Vielleicht habe ich die zu sehr in den Fokus gezogen, ich weiß es nicht, dass das mein Fehler war quasi. Ich suche grundsätzlich nach Fehlern.
Nach unserem Gespräch baue ich das Mikro wieder ab. Ich verabschiede mich, wie man sich von einer Gesprächspartnerin verabschiedet. Ciao. Normalerweise wünsche ich eine gute Zeit, eine gute Woche oder keine Ahnung, auf Wiedersehen. Aber das kommt mir in diesem Fall alles irgendwie falsch vor. Nur wenige Wochen später stirbt Svenja, im August 2023. In einem ihrer letzten Beiträge auf Instagram, und das muss wirklich kurz vor ihrem Tod gewesen sein, schreibt sie, so du Krebs, jetzt habe ich's geschafft. Du kannst mich nicht mehr länger ärgern. Im letzten Post gibt es einen Hinweis auf ihre Beerdigung. Auf Wunsch von Svenja soll niemand in Trauerkleidung erscheinen. Die kurze Zeit, in der ich diese 18-jährige junge Frau kennenlernen durfte, rüttelt noch immer an meinem Verständnis von Leben und dem, was ich als lebenswert empfinde. Svenja hat mir gezeigt, dass Lebensqualität etwas sehr Subjektives ist. Etwas, über das wir uns streiten können, das aber letzten Endes jeder mit sich selbst vereinbaren muss. Wenn der Druck zu hoch ist, wenn das Leben eine einzige Qual ist, dann ist frühzeitige Abschied in Würde vielleicht doch die beste Lösung. Ich glaube, dass solche Entscheidungen auch manchmal das Palliativteam belasten. Aber gleichzeitig stehen die PatientInnen im Vordergrund und damit auch der Respekt davor, was Lebensqualität im Einzelfall heißt und vor den Entscheidungen der PatientInnen. Ich glaube, dass das auch eines der größten Talente des Palliativteams ist. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung und der kommunikativen Skills, Situationen wie diese lesen und einschätzen zu können und zu versuchen, immer möglichst im Sinne der PatientInnen zu handeln. Zu wissen, ab wann es besser ist, Menschen aus dem Bus aussteigen zu lassen. Ich glaube, dass diese Art und Weise, wie wir uns dem Tod und dem Sterben stellen, auch zeigt, wie wir mit dem Leben umgehen, mit den ganzen Sinnlosigkeiten und Widersprüchen. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum ich ein seltsames Verhältnis zum Tod hatte, vor allem daran lag, dass ich Ungerechtigkeiten, Leid und Vergänglichkeit nicht gut akzeptieren konnte. Ich glaube, dass diese Woche mich langfristig gelehrt hat, besser zu akzeptieren, was keiner von uns unter Kontrolle hat. Es geht darum, im Leben Widersprüche aushalten zu können. Vielleicht hat mich die Woche mit dem Palliativteam langfristig gesehen auch ein wenig ruhiger gemacht und vielleicht oder hoffentlich sogar ein wenig demütiger gegenüber dem Leben. Auf jeden Fall hat mir diese Woche geholfen, sich der Schwerkraft des Todes ein bisschen zu entziehen. Und die Frage nach der Lebensqualität? Für mich kann ich sie so beantworten. Menschen um mich rum, gutes Essen und viel Musik. Für andere, und das habe ich in diesen Tagen festgestellt, ist es was ganz anderes.
Für mich bedeutet Lebensqualität, mich bewegen zu können, kommunizieren zu können, Medien nutzen zu können zur Kommunikation. Wenn ich darüber nachdenke, bedeutet es für mich auch Lebensqualität, genug Essen zu haben. Ja? Und wenn ich an andere Länder oder auch hier in Deutschland an Familienhaushalte denke, die diese körperlichen Bedürfnisse nicht mal befriedigen können, würde ich es ganz anders denken.
Also für mich ist es mit meiner Familie, mit Freunden zusammen sein, schöne kleine Erlebnisse des Alltags zu haben, das auch genießen zu können. Also ich habe zum Beispiel ganz viel Lebensqualität, wenn ich ein schönes Abendessen habe oder im Winter, wenn dann der Kamin noch prasselt und man einfach ein schönes Gespräch führen kann. Das ist für mich Lebensqualität. Für mich ist aber auch Lebensqualität, dass ich arbeiten kann und darf.
Lebensqualität ist für mich auf jeden Fall, dass ich hier nach draußen kann. Deswegen habe ich auch einen Rollstuhl, der bedeutet für mich Lebensqualität. Viele sehen es anders, die sehen dieses Teil als Sperre an, als da kommen wir nirgends durch oder nicht überall hin. Für mich bedeutet dieser Rollstuhl Freiheit, weil ich kann damit raus, kann damit an viele Stellen, an die ich eigentlich nicht kommen würde.
Lebensqualität ist eigentlich Freude am Leben und nie aufhören, für sein Ziel zu kämpfen, egal was kommt.
Jenseits der Schwerkraft ist ein Podcast der Badischen Zeitung mit Unterstützung der Fachstelle für Kur- und Klinikseelsorge im Erzbistum Freiburg in Zusammenarbeit mit dem ambulanten SAPV-Team der Uniklinik Freiburg. Moderation Lukas Fleischmann. Skript Ralf Würschinger und Lukas Fleischmann. Produktion Eskutscher, Kultur fürs Ohr. Titelmusik Stefan Winter. Covergestaltung Sophia Wunderling. Mastering Lars Rühmann. Danke für die Koordination, die redaktionelle Mitarbeit und das wertvolle Feedback an Miriam van Büren, Björn Siller, Silke Winkler, Lisa Böttinger und Simone Belderwies.